Das Thema heute, ich habe angekündigt, ich werde Texte aus den Sprüchen in der nächsten Zeit nehmen. Das Thema heute ist, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Das ist ein einfaches Thema. Wir haben teilweise aus dem Text, den die Ingrid vorgelesen hat, da stand unter anderem, hier in mehreren Übersetzungen, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Oder in einer anderen Übersetzung, ein bisschen moderner, vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen. Achte auf ihn, was immer du tust, dann ebnet er dir den Weg. Es steht in Sprüche 3, 5 bis 6. Vertraue. Das Wort hat mehrere Bedeutungen. Man kann sagen, sich verlassen auf, sicher sein, sorglos sein, sich sicher fühlen. Wir merken, wie zentral dieses Thema Vertrauen haben können. Ich vertraue für unser Leben und für unser Lebensglück ist. Wie schrecklich ist es und wie einsam sind Menschen, die kein Vertrauen haben. Und die Tatsache, dass unser Leben von Geburt bis zum Tod in allen Bereichen unseres Lebens immer bedroht ist, bedeutet, dass wir uns in der Regel nach etwas sehnen, wo wir sicher sind. Vertrauen ist grundlegend für alle Beziehungsebenen. Wenn in Beziehungen das Vertrauen nicht mehr da ist, zerbrochen ist, aus welchem Grund auch immer, kann es zu einem Prozess kommen, an dessen Ende die Beziehung zerbricht. Wenn unsere Lebensumstände nicht in einem Kontext einer relativen Sicherheit ist, in dem ich darauf vertrauen kann, dass Gesetze, öffentliche Einrichtungen mein Recht und meinen Besitz schützen, wird das Leben stressig und unruhig. Alles in diesem irdischen Leben ist in gewisser Weise bedroht und kann zerbrechen. Krankheit bedroht das Leben. Auch wenn man älter wird oder gerade wenn man älter wird. Auf einmal wird Krankheit ein Thema, wo man Jahrzehnte, man ist ja gesund, und auf einmal kommt das Thema Krankheit in die Gespräche hinein, wo früher nie ein Thema war. Wenn der Tod den Verlust eines lieben Menschen erzwingt, diese Grausamkeit des Todes, da ist einer nicht mehr da, ich kann nicht mehr reden, ich kann nicht mehr mit ihm was unternehmen, ich kann nicht mehr auf ihn vertrauen, er ist nicht mehr da. Wie grausam. Aber das ist doch die Lebensrealität. Oder dieser Verlust, ich weiß nicht, wie es dir geht, Angelika, du bist ja in diesem Kinderbereich tätig, auch da sterben Kinder, hin und wieder. Ich weiß nicht, ob du auch sowas erlebst, wie grausam für Eltern, wie schrecklich. Wenn wir daran denken, vor kurzem 10-jähriges Mädchen aus der christlichen Gemeinde oder offenen christlichen Gemeinschaft in Götzis, Aorisma im Gehirn, fast Stunden später tot. Menschen enttäuschen. Auch ich habe schon Menschen enttäuscht. Beziehungen können zerbrechen. Auch solche, wo man denkt, das kann nie passieren. Auf Freundschaften ist nicht unbedingt hundertprozentiger Verlass. Besitz kann einem genommen werden Und Erspartes kann man verlieren. Friedenszeiten können in relativ kurzer Zeit beendet werden. Und ein Betrieb, in dem du deinen Lebensunterhalt verdienst, kann in Konkurs gehen, du wirst gekündigt und so weiter. Alles auf dieser Erde ist gefährdet. Mehr oder weniger. Manchmal lange Phasen der Ruhe und der Sicherheit, aber wir sind von dieser Realität des Vergänglichen und des Unsicheren dieser Welt. Und darum sehnen wir uns nach einer Rückbindung. Religion heißt Rückbindung. Menschen wissen, dass sie eben nicht alles in der Hand haben. Auch die Aufklärung hat nicht das gebracht, dass man alles verstehen kann. Sie wissen, es braucht ein Verbundensein mit etwas Größerem. Darum ist es kein Wunder, dass die ganze Geschichte der Menschheit auch eine Geschichte der Sehnsucht nach Sicherheit ist und damit letztlich auch verborgen eine Sehnsucht nach Gott. Und wenn der Mensch nicht mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde verbunden ist, wenn er dem Schöpfergott nicht vertraut, geschieht das. Jemand hatte mal, Immanuel Geibel, hat das so ausgedrückt: Glauben, dem die Tür versagt, also verschlossen wird, steigt als Aberglaube durch das Fenster. Habt die Gottheit ihr verjagt, kommen die Gespenster. Finde das tolle Aussage. Und wir erleben in unserer Zeit einen ganz neuen Aufbruch an Esoterik, an Schamanismus, an alle möglichen Heilsangeboten. Warum ist das so? Religion ist der Versuch, vom Menschen zu Gott zu kommen. Und er denkt sich dann Dinge aus. Er denkt sich Dinge aus. Das ist Religion. In welchem System, mit welcher Leistung kann ich diesen Gott zufriedenstellen oder kann er sich mir zuwenden? Was muss ich denn tun? Das ist Religion. Der Mensch denkt sich das aus. Im Gegensatz dazu ist der Glaube an den lebendigen Gott, der abhängig ist von Gottes Offenbarung. Wir können ja nicht zu Gott sagen, komm jetzt her und red mit mir. Komm jetzt her und zeig dich mir. Komm jetzt her und erklär dich mir. Wir sind immer darauf angewiesen, dass dieser Gott sagt, ich offenbare mich dir, weil ich es will. Und wir sind angewiesen auf Gottes Offenbarung, dass Gott uns zeigt, wer er ist. Und das ist ganz was anderes wie Religion. Wenn Gott hergeht und zu uns Menschen redet, eben auch unter anderem in der Geschichte mit Israel, in der Schöpfung, im Wort Gottes redet Gott zu uns. Er öffnet uns sein Herz. Dieses Wort ist kein Gesetzbuch, sondern ist ein Liebesbrief Gottes an uns, wo Gott uns erklärt, wie er denkt, wie er fühlt, was ihm wichtig ist, wie er ist und wie wir mit ihm leben können. Und wenn das nicht wäre, keiner von uns könnte an den Schöpfergott von Herzen glauben, wenn Gott nicht gekommen wäre und zu uns geredet hätte. Wir wüssten nur, es gibt da ein Wesen da draußen. Aber wie ist denn dieses Wesen? Und Gott offenbart sich. In der Vergangenheit, durch Propheten, durch Geschichte, durch Israel, dann in der letzten Phase durch Jesus Christus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und so wird Gott zu einem ganz konkreten Gott. Nicht irgendeine Macht, irgendein Universum, irgendwas wird es schon geben. Das ist nicht Glauben an Gott im Sinne der Bibel. Sondern Gott hat sich offenbart, hat einen Namen ausgesprochen, wie er heißt, hat eine Person seinen Sohn zu uns in die Welt gesandt und erklärt, wie er ist. Und Glauben im Sinne der Bibel orientiert sich nach diesen Offenbarungen und nicht irgendeine nebulöse Sache. Und Menschen, die dann diesen Gott kennenlernen, können das sagen, was wir in den Psalmen lesen, zum Beispiel, wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Da ist doch einer, der konkret ist. Ich habe ein Gottesbild in meinen Augen, vor meinen Augen. Und ich möchte euch bitten, diesen blöden Spruch, wo Menschen manchmal verwenden, du sollst dir kein Bild von Gott machen, also stell dir Gott nicht vor. Das ist nicht so gemeint. Als Gott gesagt hat, du sollst dir kein Bildnis machen, war klar, mach dir kein sichtbares Abbild und verehre das. Aber die ganze Bibel ist voll mit Gottesbildern. Warum offenbart sich denn Gott als Hirte, als Vater, als Freund, als König? Damit wir Bilder haben. Warum schenkt denn Gott dieses ganze System des Tempels und der Priesterschaft und des Hohenpriesters, damit wir Bilder haben, wer Jesus Christus ist und was er für uns tut? Also, hier ist einer, der hat ein klares Gottesbild, Gott ist da. Oder vertraue auf ihn, alle Zeit der Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Ich darf nach Hause laufen zu meinem Vater, der mich kennt, der mich versteht, der für mich da ist, der eine Antwort für mich haben kann, der mir begegnen kann, den ich erfahren kann. So konkret ist der Gott der Heiligen Schrift. Und selbst wenn man im Dunkeln sitzt, wer unter euch fürchtet den Herrn, wer gehorcht der Stimme seines Knechtes, wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue er auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Ich liebe diesen Vers, weil es doch auch zum Ausdruck bringt, du kannst im Dunkeln sitzen und scheinbar noch kein Licht haben, aber du hast ein Licht. Gott ist da. Und er kann es hell machen. Das ist das Licht im Dunkeln. Ich liebe den Vers. Und wie ganz anders ist Gott. Paulus am Ende seines Lebens sagt er ganz interessante Dinge. Kurz vor seiner Hinrichtung, 2. Timotheus 4, 9 bis 12, schreibt er zu Timotheus, beeile dich bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich gezogen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, nur Lukas ist bei mir. Nimm Markus zu dir und bring ihn mit, denn er ist mir so nützlich zum Dienst. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt und ein paar Verse später, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heide sie hören konnten. Und so werde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie anders ist es doch, auf den Herrn die Hoffnung zu setzen, der sich offenbart hat, der sogar seinen Namen mitgeteilt hat. Vertraue auf den Herrn. Immer oder in den allermeisten Fällen in unseren deutschen Übersetzungen, wenn so in Großbuchstaben der Name Herr steht, dann steht dahinter dieser Begriff des Tetragramm, wie es die Juden hatten, sie haben die Selbstlaute nie ausgesprochen, darum weiß man nicht hundertprozentig, wie dieser Name auszusprechen ist. Mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit ist er als Jahwe auszusprechen, Gott, der Schöpfer. Manche sagen auch Jehova. Ich bin dafür, wir nehmen Jahwe, auch nicht, um irgendwie vermischt zu werden oder Menschen den Eindruck zu erwecken, wir hätten eine Nähe zu den Zeugen Jehovas. Ich habe die nicht. Jahwe, ihr wisst, wie das geschehen ist. Dieser, wo Gott sich selber gesagt, ich heiße. Das war bei Mose, Dornbusch, wie heißt du, hat Mose gefragt. Dann hat Gott gesagt, ich bin der ich bin. Ich bin wirklich da. Ich bin für euch da. Ich habe das sehr aufschlussreich gefunden, was ein Theologieprofessor da gesagt hat. Es handelt sich dabei nicht um eine metaphysische, also übernatürlich, übersinnlich, transzendente Seinsaussage philosophischer Art. So, jetzt denkt mal ein bisschen drüber nach. Was könnte das alles sein, so philosophisch? Sondern um einen Beziehungssatz. Und die Bedeutung soll sein, ich bin tatsächlich der, der für euch da ist, der bereit ist, euch zu helfen und um euretwillen einzugreifen. Also ein Beziehungsname, Jahwe. Und hier in diesem Sprüche wird Bezug genommen auf diesen Jahwe. Und wir merken, das ist ein konkreter Gott, ein bestimmter Gott, nicht irgendein Gott. Es ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Menschheitsgeschichte gemacht hat. Und der zu Mose zum Beispiel auch da sagte, und weiter sprach Gott zu Mose, du sollst, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Jakobs und der Gott Isaaks oder umgekehrt, hat mich zu euch gesandt, das ist mein Name. Jetzt ganz konkret, und wenn die Bibel sagt, vertraue Gott, vertraue auf den Herrn, meinen sie genau diesen einen Gott und keinen anderen. Diesen Schöpfergott, der sprach und es geschah, der gebot und es stand da, der aus nichts Materie machen kann und der sich sukzessive immer mehr offenbart hat. Das ist sein Name, zuletzt in Jesus Christus, seinem Sohn. Und er ist gestorben, begraben, auferstanden. Wir feiern Ostern, Karfreitag, Tod, Auferstehung. Das ist real geschehen. Und der mit seiner Gemeinde durch diese 2 Jahrtausende geht, der sie wiederholen wird. Die Bibel nennt das Entrückung. Die Verstorbenen und die lebenden Gläubigen werden mit ihm zusammen in der Luft begegnen und sie werden ihren Verherrlichkeitsleib bekommen im Bruchteil einer Sekunde. Das kann Gott. Und werden bei ihm sein. Alle Zeit. Das kommt auf uns zu. Ich glaube nicht, dass das noch so lange dauern wird. Und er kommt wieder und wird richten die Völker und die Lebenden und die Toten. Dieser Gott, von dem Gott reden wir, das ist der Herr. Und er offenbart sich uns ganz stark in seinem Wort. Er offenbart sich auch in der Schöpfung. Er erbarmt sich im Volk Israel, offenbart er sich. Er offenbart sich uns in Begegnung mit ihm. Er offenbart sich uns, wenn wir so ein Wort lesen und ihn auf einmal besser verstehen und kennenlernen. Er will sich uns offenbaren. Darum ist das Wort natürlich das Kriterium, wenn wir über Gott diskutieren. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Nicht geteilt. In Jakobus 1, Vers 8 wird ein Zweifler als einer bezeichnet, die Psychos. Also zwei Seelen, er will und will doch nicht, also er kann dann auch nicht so richtig glauben. Und wir werden immer wieder vor die Frage gestellt, sind wir Menschen, die wirklich von ganzem Herzen Gott vertrauen, allein ihm. 2. Chroniker 16, Vers 9, da sagt der Prophet zu König Asa, ein großartiger König, der aber im Alter Fehler machte. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu weisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Was für ein herausfordernder Vers. Was für ein Bild. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde. Und was suchen sie? Einen Menschen. dessen Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist, von ihm alles erwartet, zu ihm kommt in seinen Nöten und Problemen, seine Hoffnung letztlich ganz auf diesen Gott setzt. Der Prophet sagt, da will Gott sich mächtig erweisen. Ist für mich eine enorme Herausforderung, dieser Vers. Begleitet mich schon viele Jahre. Ist mein Herz ungeteilt bei Gott? Wo hänge ich? Wo sind meine Wurzeln? Von ganzem Herzen. Was liebe ich mehr als ihn? Man kann von einem Halbherzigen zu einem Ganzherzigen werden. Damit ist nicht gemeint, ein lieber Mensch, mal ist er herzig. Nein, sondern das ganze Herz. Wenn ich mich entdecke, auch in meinem Dienst, dass ich manche Dinge jetzt im Moment mit halbem Herzen mache, ich muss halt. Ja. Oder wo ich so gespalten bin und sage, ja, es sollte schon stille Zeit machen, jetzt mache ich es halt. Nein, ein bisschen weitergehen und sagen, nein, ich will es bewusst machen, von ganzem Herzen machen. Ich will mich ganz zuwenden. Wenn ich so eine Halbherzigkeit finde, und die finde ich immer wieder, dann habe ich aber gelernt, was ich zu tun habe. Ich gehe her, ich bekenne das als etwas, was nicht so ist, wie es sein sollte. Ich denke um und sage, Herr Jesus, meine Gedanken, mein Willen, meine Gefühle will ich jetzt ganz auf dich ausrichten. Und ich will es von ganzem Herzen tun oder von ganzem Herzen mich jetzt allein auf dich ausrichten, Zeit mit dir haben wollen. So kann man hier auch Veränderung erleben. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ganz konkret ist hier natürlich zu sagen, hier steht nicht, benutze deinen Verstand nicht. Im Gegenteil, ich bin sehr überzeugt davon, dass Gott den Verstand, den er uns gegeben hat, dass wir den benutzen, immer im Kontext von seiner Wirklichkeit. Wissenschaftler sollen ihren Verstand benutzen. Und jene, die Kreationisten sind, also die an die Schöpfung glauben, benutzen auch ihren Verstand. Aber sie interpretieren die Fakten, die sie entdecken, mit dem Hintergrund, großartig, was der Schöpfer da gemacht hat. Das ist der Unterschied. Und wir sollen unseren Verstand benutzen, auch beim Vorbereiten von Predigten. Benutzen. Aber es steht hier, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ich komme ganz schnell an meine Grenzen. Es gibt nur einer, der zum Verstand ohne Ende ist und der immer Auswege hat und der immer Lösungen hat. Und das ist der lebendige Gott. Es könnte auch sein, dass du sagst, ja, der Verstand ist nicht so mein Problem. Ich brauche eine andere Stütze. Das sind Stützen. Ich habe euch da eine Alpenstange mitgebracht. So hat man das genannt. Ich war mal Hirte, Hilfshirte auf einer Alpe. Und das war ein wichtiges Gerät. Du hast nämlich hier einen dritten Fuß. Und da kannst du dich wirklich stützen, ist nicht ein Gehstock, sondern da kannst du dich wirklich drauf stützen. Der hält. Und ein Tipp an euch, wenn ihr sowas einmal braucht, geht an der Bregenzer Ach spazieren oder an der Leiblach und sucht euch Haselnusssträucher und nehmt dort einen dicken, feinen Stab mit. Der hält. Das sind die besten. Und wenn du jetzt da auf der Alpe, wenn man da so ein Geröllhalde hat, dann hat man hier, wenn man da die Geröllhalde runtergerutscht, hat man drei Punkte gehabt. Hier und den kann man rutschen und sich halten. Könnt ihr euch das gut vorstellen, ja? Oder wenn man geht, Das ist einfach eine Stütze, wirklich wahr. So brauchen wir auch in unserem Leben eine Stütze. Nicht nur die alten Leute, sondern wir brauchen und sind immer auf der Suche, auf was kann ich mich denn stützen, verlassen, was hält? Meine eigene Kraft, die ist schnell zu Ende. Menschen, ja, es ist nötig, dass wir ein gewisses Vertrauen in Menschen haben. Und wie gut ist es, Menschen um sich zu haben, die einem auch stärken, ermutigen. Ich denke immer wieder an einige, an Geschwister oder an euch. Denke mir, wie schön, dass ihr da seid. Was würde fehlen, wenn du nicht mehr da wärst? Und ihr wisst es ja nicht, aber ich merke, mir tut das gut, nicht allein zu sein, euch zu haben. Und weiß aber, das kann sich alles ändern. Die größten Fans, die man hat als Prediger, können die größten Feinde werden. Die, wo dich loben, ohne völligem Überfluss oder so, können Monate später dich, weiß ich, verurteilen. Also verlass dich nicht auf Menschen. Ich verlasse mich auf meine Frau in vielen Dingen. Aber ich weiß, es kann sich immer alles ändern. Sie kann krank werden, sie kann auch psychische Probleme kriegen, wo sie Hilfe, Unterstützung braucht und ich mich nicht mehr auf sie verlassen kann. Sie kann sterben. Also ist das alles relativ. Auf Menschen sollen wir uns nicht verlassen, sondern auf Gott. Dann sind wir am Baum, der um Wasser gepflanzt ist. Oder unser Sparschwein. Die Bibel sagt, wenn dein Reichtum wächst, setze deine Hoffnung nicht darauf. Ganz schnell kann da was geschehen. Reichtum ist nichts Schlechtes, aber man soll sich nicht auf ihn verlassen. Im Hinterkopf haben, naja, das reicht alles noch. Oder wenn er denkt an diesen reichen Kornbauer, der gesagt hat, wow, jetzt habe ich große Ernte eingefahren, jetzt kaufe ich mir neue Behälter für diese Getreidedinger und dann setze ich mich zur Ruhe. Und genieße meinen Lebensabend. Und Gott sagt, du Narr, morgen wird schon deine Seele, dein Leben von dir gefordert. Oder Verträge. Verträge zwischen Staaten. Wir erleben eine Zeit, in der Verträge einfach ignoriert und übergangen werden. Nichts wert. Und dann dieser ganze Bereich des Aberglaubens. All diese Dinge, eben ich jetzt mal ein in diesem Bereich, was gesagt wird über den Verstand, die können alle zerbrechen. Und darum, verlass dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Erkennen bedeutet kennen, wissen, vertraut sein, erfahren, merken, verstehen, bekannt sein, ist viel mehr als wie nur einfach Gedanken, sondern ist eine Beziehung zu etwas haben. Meint keinen reinen abstrakten Denkakt, sondern spricht auch von einer ganzheitlichen Beteiligung, die die praktische Umsetzung und ein dem Erkennen angemessenes Handeln einschließt. Also der leichteste Satz habe ich jetzt an den Schluss hingetan. Da müsste man noch einmal ein paar Mal darüber nachdenken. Aber es bedeutet mehr als etwas Äußerliches, sondern ich nehme das wirklich hinein in mein Leben. Ich lasse meine Motive, meine Pläne, meine Gedanken davon bestimmen. Ich werde eins damit. Ich lege mein Leben darüber und möchte es in Einklang mit dem, was ich da erkenne, leben. So dass man zusammengefasst sagen kann, lass dein Leben von deinen persönlichen Erfahrungen mit Gott, deine persönlichen Erfahrungen mit Gott, Im Psalm heißt es, ich will an deine Gnadenerweisungen denken. Je länger du mit Gott unterwegs bist, wirst du Punkte in deinem Leben haben, wo du sagen wirst, da habe ich Gott erlebt. Da hat mir Gott geholfen. Da bin ich weitergekommen. Diese Dinge, die sollen dich begleiten, die sind da, um dich stärker zu machen in der Erkenntnis Gottes, deine persönlichen Erfahrungen. Auch Gottes offenbarter Wirklichkeit. Die Schöpfung ist Gottes offenbarte Wirklichkeit. Die Geschichte mit dem Volk Israel ist Gottes offenbarte Wirklichkeit. Seine Macht, die du erlebt hast, also zum Glauben kamst und erlebt hast, wie dein Leben neu wurde, erlebt hast, wie Gott dich verändert hat, aus Bindungen herausgenommen hat, dir neuen Sinn, Ziel, Erfüllung gegeben hat. Das kann Gott machen und seinem Willen. Was will er denn? Es ist nur das Beste für mich und seinen Zusagen. Menschen, die im Glauben wachsen wollen, müssen ihre Bibel lesen. In diesem Wort gibt Gott uns Grund unter die Füße. Wie oft bete ich, Herr, du hast gesagt, und dann kommt ein Bibelzitat. Wie oft erinnere ich mich, wenn ich an das Wesen Gottes denke, an Aussagen in der Heiligen Schrift. Und die große Not heute ist, so sagt man, Theo Lehmann, ein Jugendevangelist, der sagt, heute wollen die Leute 15 bis 20 Minuten Predigten haben und singen Lieder, wo sie, weiß ich, wie viele Dinge ständig wiederholen. Flaches Christentum, immer weniger gegründet in der Heiligen Schrift. Wird das halten, wenn der Sturm kommt? Aber wenn der Sturm kommt, müssen wir auch tun, was wir lesen. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Was heißt das nicht? Bedeutet nicht, dass es auf deinem Lebensweg keine Hindernisse gibt, sondern du wirst erfahren, dass er dich hirtenmäßig, als der gute Hirte, denk am Psalm 23, führen wird. Es kann sein, dass das, was du unbedingt vermeiden willst, wovor du Angst hast, kann sein, dass genau das aber passiert. Aber du wirst die Gottes Gegenwart und seinen Segen erleben und seinen Willen tun können. Also ebene Wege heißt nicht, es wird nichts passieren, was ich fürchte oder was schwierig wird. Diesen Verlust werde ich nicht erleben oder jenes nicht erleben. Ja und wenn du es erlebst, was dann? Ist er dann nicht mehr da? Ist er dann nicht an deiner Seite? Führt er dich dann nicht durch? Kann er dir dann nicht helfen und du zu einer tieferen Gotteserfahrung kommen? Doch kann er. Du kannst zu seiner Ehre leben, immer in der Bindung an den lebendigen Gott und wirst am Ziel ankommen. In der Sprache der Dabas, Dabas ist ein Volksstamm, der in Kamerun ist, und wir hatten Kontakt zu Missionaren, die unter den Dabas gearbeitet haben, Wycliffe-Missionare, die die Bibel in ihre Sprache übersetzt haben. Heißt Glauben oder Vertrauen in der Sprache der Dabas, den Kopf auf die Brust Jesu legen. Das ist Vertrauen. Denk in der kommenden Woche darüber nach, auf was oder wen du dich wirklich, auf was oder wen du wirklich vertraust. Manchmal ist ein Durcheinander in uns oder irgendwo eine Ausrichtung, wo wir sagen müssen, ja, noch ist es nicht erprobt worden, noch hält's, aber vielleicht sollte ich auf was anderes vertrauen. Kennst du Gott und entwickelt sich deine Gotteserkenntnis und dein Vertrauen zu ihm? Kennst du ihn, den Gott der Heiligen Schrift, der Gott Jakobs, Isaaks, Abraham, Isaaks, Jakobs, so geht's. Der Vater des Herrn Jesus Christus, entwickelt sich deine Gotteserkenntnis, vertraust du ihm, dann mach weiter so und übe den vertrauten Umgang mit Gott durch Zeit mit ihm, Anbetung, Bibel lesen und tun. Ihr kennt ja das Beispiel, dieses Bekannte von diesem Mann, der sein Haus baut. Jesus hat einmal gesagt, jetzt habt ihr das alles gehört, möchte euch was sagen. Ein Kluger, der tut, was ich jetzt gesagt habe. Ein Tor, der hört und tut nicht. Sein Haus wird zerbrechen in der Krise. Lasst uns eine Minute Stille, Zeit, Stille sein und darüber kurz nachdenken. Als Beispiel, vielleicht hat dich ganz was anderes bewegt, dann denk über das nach. Vater, wir sind manchmal wie Kinder, die alles Mögliche suchen wollen, überall hinlaufen, manchmal sogar dich verlassen, sich löchrige Zisternen machen, wo kein Wasser ist. Du kennst uns. Stärke unsere Liebe zu dir, unsere Hingabe an dich. Heilige du uns bitte weiter, dass wir ganz dein sind und dir ganz vertrauen zu deiner Ehre. Du weißt, was auf uns, jeden von uns zukommt. Du kennst die Zukunft und du gibst uns nicht an der Tür der Trübsal ab. Du wartest uns am anderen Ausgang, sondern gehst mit uns durch. So stärke und hilf, dass wir in der Erkenntnis von dir, eben in diesem Vertrauen zu dir auch wachsen und unsere Hoffnung auf dich setzen. Amen.